Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen. Amen.
Der Predigtext steht geschrieben im ersten Brief des Paulus an Timotheus im zweiten Kapitel und ist die Epistellesung für diesen Tag. Paulus schreibt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Soweit der Text. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich, denn du hast durch deine Auferstehung dem Tode die Macht genommen und das Leben und dein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Erleuchte uns mit deiner Kraft. Öffne uns Herz, Ohren und Lippen, dass wir dein Wort in uns aufnehmen und deinen Namen bekennen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Martin Luther schrieb einmal: Christen, die beten, sind lauter Helfer und Heilande, ja, Herrn und Götter der Welt. Sie sind Beine, die die ganze Welt tragen. Damit unterstrich er, wie wichtig es ist, dass wir beten und wie dringend nötig die Welt unser Gebet hat. Im Gebet haben wir die einzigartige Möglichkeit, direkt beim allmächtigen Gott für Menschen in Not ein gutes Wort einzulegen. Und wir haben die Zusage, dass er zuhört, weil wir seine lieben Kinder sind. Ja, das Gebet gehört zum Kerngeschäft für uns Christenmenschen. Es ist ein wesentlicher Teil unseres Handwerks, um noch einmal ein Bild von Martin Luther zu benutzen. Selbstverständlich gehören auch noch das Hingehen und Mithelfen dazu, das Zuhören und Trösten oder die Spende zu unserem Handwerk. Aber diese Fürbitte für andere tun und sie Gott, unserem Vater, ans Herz legen, das gehört zu den grundlegenden, unaufgebbaren Tätigkeiten. So sehr, dass diese Fürbitte ein Erkennungsmerkmal für Menschen christlichen Glaubens ist. Das Gebet und die Werke der Liebe, sie gehen Hand in Hand miteinander. Die Hände, die zum Beten gefalten sind, werden zum Helfen gereicht. Ja? Sie sind zwei Seiten derselben Münze und machen die praktische Nächstenliebe aus, zu der wir alle gerufen sind. Wie wichtig unser Gebet für diese Welt und für die Menschen in ihr ist, davon wusste auch Paulus vor 2000 Jahren. Und so wies er Timotheus an, in den Gottesdiensten, für die er Verantwortung trug, zu beten. Gebete aller Art dürfen, können und sollen gebracht werden. Dabei nennt Paulus eine Reihe von Gebetsformen, zum Beispiel Danksagung, etwa für materiellen Segen, für die Rettung und Annahme in Christus, für die Bewahrung oder für Genesung, für die Kirche und Gemeinde und für die Schwestern und Brüder in ihr, für jeden neuen Tag. An Gebete für Frieden, für gutes Wetter, für gute Arbeit und Infrastruktur und dergleichen mehr denkt Paulus auch. Übrigens ist auch das Lob Gottes gemeint. Ihr wisst, wie sehr ich das Loben betone, vor allem, weil es so selten in unserem normalen Gebetsleben vorkommt und doch so selbstverständlich sein müsste für Menschen, die unverdienterweise die Gnade Gottes in Jesus Christus empfangen haben. Nicht zuletzt aber nennt Paulus die Fürbitte, und das zweimal in diesen Zeilen. Fürbitte bedeutet für Sprache bei Gott, für jemanden, ihm zuliebe und zugute. Gerade wenn wir Fürbitte halten, erweisen wir uns als Helfer und Heilande, Beine, die die ganze Welt tragen. Der Heiland tat, was er tat, für uns, und im Gebet setzen wir uns dann für andere ein. Alle diese Gebete, also Danken und Loben und Fürbitte, sollen wir für alle Menschen tun, schreibt Paulus. Heute denken wir ganz besonders an die Mamas, ob sie hier sind oder in der Ferne oder bereits bei dem Herrn. Wir danken Gott für sie. Aber dann erwähnt er ausdrücklich die Könige und Obrigkeit. Ihr habt vielleicht es kommen sehen bei der letzten Strophe des Liedes, das wir vor der Predigt gesungen haben. Und ich warne jetzt vor, es kommt auch nachher nochmal. Heute würden wir zu König und Obrigkeit Regierenden und Regierungsbeamten auf allen Ebenen sagen. Das heißt, wir sollen Gott für sie danken, ihn loben und Fürbitte für sie tun. Über die Jahre habe ich viele Male gemerkt, wie einige hämisch grinsen, wenn wir für unsere Regierungsbeamten beten. Vielleicht deshalb, weil sie diese Menschen für hoffnungslose Fälle halten, viel zu festgefahren, korrupt und machtgierig. Nicht einmal unser Gebet kann daran etwas ändern. Aber gerade wenn wir nicht sehr viel von ihnen halten oder von ihrer Politik, sollten wir umso mehr für sie beten. In der Tat sorgen die Regierungen und die Beamten meistens für die Ordnung, die Infrastruktur und den Frieden, die wir brauchen, um unser Leben in Ruhe führen zu können. Ja, sie sind Gottes Werkzeuge, um das zu bewirken. Vor einigen Jahren habe ich die Predigt über diese Stelle im Römerbrief, die ich jetzt gleich zitiere, wo Paulus Regierungen eine Dienerin Gottes dir zugute nennt. Bei allem, was wir an ihnen auch zu Recht auszusetzen haben, wäre es viel schlimmer für uns in dieser Welt ohne fähige Regierungen, die das Beste für die Bevölkerung wollen. Deshalb die Anweisung des Paulus, für sie zu beten, und deshalb tun wir das auch, jeden Sonntag. Diesen Gedanken nehmen wir mit und gehen einen Schritt weiter. Paulus schreibt, dass wir für die Regierenden beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ruhige und stille Leben, sprich der Friede und die gute, hilfreiche Ordnung, sind kein Selbstzweck. Vielmehr sind sie die unbedingten Voraussetzungen für so viel anderes. Ich nenne heute insbesondere die Praktizierung des Glaubens, Diakonie und Mission. um zu begreifen, wie notwendig und wesentlich das ruhige und stille Leben sind, sollen wir überlegen, wie es heute in der Ukraine aussieht. Ob Gottesdienst stattfinden? Ob die Menschen mit dem versorgt werden können, was sie brauchen? Und die Freiheit spüren, einander aufzusuchen und nacheinander zu schauen? Das hängt im Wesentlichen davon ab, ob Bomben in der Nähe explodieren, ob in der Umgebung geschossen wird oder Soldaten patrouillieren. Friede und Ordnung ermöglichen geradezu den Gottesdienstbesuch und die christliche Nächstenliebe. Lasst uns das bitte sehr niemals vergessen. Frieden bedeutet, dass wir zum Gottesdienst kommen können, ohne Angst zu haben. Auch im Blick auf die Mission ist der Friede eine unbedingte Voraussetzung. Gott will nämlich, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen uns und Gott, Jesus Christus. Nur durch ihn gibt es Vergebung und die Hoffnung des ewigen Lebens. Wie kann aber die Predigt von ihm gehört werden? Wie kann die Zahl der Gläubigen sich vermehren, wenn die Menschen in Angst vor Kriegsgefecht in ihren Wohnungen kauern oder wenn in den Straßen randaliert wird, wenn niemand das Haus zu verlassen wagt oder wenn man an nichts anderes denken kann als die nächste Mahlzeit? Auf dem Missionsfeld bedeutet Krieg und Aufruhr, dass die Missionare und deren Familien zurückgezogen und außer Gefahr gebracht werden. Mission, wenigstens die organisierte Mission, hört da auf, wenigstens bis der Friede wiederhergestellt wird. Frieden und zumutbare Lebensbedingungen sind also die Voraussetzungen dafür, dass die frohe Botschaft an den Mann, an die Frau gebracht wird. Anders gesagt, die Mission Jesu Christi, wie auch die Diakonie. Ebenso das kirchliche Dasein der Christenheit, das, was wir für selbstverständlich nehmen, heute, die sind alle eingebettet und bestimmt von der politischen Lage, in der wir leben und hängen von dem Frieden ab. Auch deshalb beten wir für die Regierenden in aller Welt. Christen, die beten, sind lauter Helfer und Heilande. Ja, Herrn und Götter der Welt. Sie sind die Beine, die die ganze Welt tragen. Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.